SWR 2 Tandem.
Hallo, mein Name ist Viktoria Merkulova und mein Gast ist heute Jean Peters. Er legt sich mit internationalen Geheimdiensten oder auch mal mit der Waffi-Lobby an, wird auch mal festgenommen, steht auf einer Liste von Rechtsextremen und eigentlich heißt er wohl gar nicht Jean Peters. Aber ich begrüße Sie trotzdem jetzt mal mit Hallo Jean Peters.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Auf Twitter schreiben Sie über sich, I actually do not exist. Ich existiere quasi nicht. Mit wem spreche ich denn jetzt?
Ich bin der, mit dem Sie gerade sprechen. Das ist, wir wissen ja gar nicht, ob diese Welt existiert, oder? Lassen Sie uns das mal ganz metaphilosophisch betrachten. Aber ich glaube, ich bin am Ende vielleicht doch ganz real. Also ich spiele eben gern mit Identitäten, mit Namen. Und ich glaube, in einer Welt, in der die eigene Existenz zu einer Marke wirkt und wir alle nur noch Produkte unserer selbst sind im Alltag und das sogar in die Beziehungen reingehen. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal den Begriff gehört haben, ich investiere in meine Beziehung. Also so marktwirtschaftlich denken wir eigentlich in jedem Lebensbereich. Da habe ich mich entschieden, ich möchte mich dem ein Stück weit entziehen und nicht meinen eigenen Namen bzw. meine Person zur Marke werden und merke aber leider, so einfach ist es nicht. Das greift dann doch wieder zurück und das ist jetzt im Endeffekt die Marke dieser Nicht-Existente oder was auch immer.
Das heißt, Sie spielen auch in Ihrem Leben mehrere Rollen.
Ja, also das tun wir doch alle, oder? Aber in meinem speziellen Fall ist mein Beruf, wenn man so will, ich arbeite als Dozent an Universitäten, aber ich springe immer wieder zwischen Kunst, Politik und Journalismus und verbinde das alles drei. Das heißt, ich mache mal eine investigative Recherche, die haben wir mit Frontal 21 zum Beispiel rausgebracht oder Korrektiv oder habe beim ZDF auch bei anderen Formaten gearbeitet, investigativ. Und bin sonst auch in Kunstbiennalen oder an Theatern und bin ganz umtriebig in den neuen sozialen Bewegungen. Also diese drei Pole, glaube ich, sind das, was mich am meisten prägt. Aber für mich ist es am Ende eine Rolle, also bin ich schon ein ganzer Mensch, wenn man so will.
2013 haben Sie das Peng-Kollektiv gegründet. Wie kam es denn dazu?
Gute Frage. Ich würde sagen, das war eine Art Ausweichbewegung. Also auf diese Welt, wie sie hier gerade ist, habe ich echt keine Lust. Und auch die Möglichkeiten der Jobangebote waren welche, wo ich selber vielleicht ein bisschen, irgendwie keine Lust auf Bürojobs hatte und trotzdem was bewegen wollte. Und dann haben wir uns mit verschiedenen Freaks zusammengefunden, die alle irgendwie unzufrieden waren mit den, ich sag mal, üblichen Jobangeboten. Und das hat so gut funktioniert, dass wir dann Feuer gefangen haben und das einfach weitergemacht haben.
Ich bin gerade beim Wort Freaks hängen geblieben. Was heißt Freaks? Was sind das für Menschen?
Das ist natürlich gibt's keine feststehende Definition, genauso wie der Anarchismus keine greifbares, so wie der Kommunismus nicht so ein Parteiprogramm hat. Freaks sind all die, würde ich beschreiben, die sich selbst so empfinden, dass die irgendwo nicht reinpassen. So Dropouts, Outcasts, irgendwie der Bodensatz einer Gesellschaft, der vielleicht auch mal sich diese Welt anschaut und denkt, boah, nee, irgendwie passe ich da nicht rein. Oder wo die Welt diese Person selbst anschreit und sie zu Freaks macht und sagt, du passt hier nicht rein. Es gibt einen wunderschönen Film, 1933, der heißt Freaks. Da geht es um Leute, die im Zirkus sind. Und der einzige Platz, den sie von der Gesellschaft zugesprochen bekommen, ist eben dieser Zirkus. Das sind Leute, die sind kleinwüchsig, die sehen irgendwie anders aus und solidarisieren sich dort in diesem Zirkus gemeinsam und werden da stark. Und ja, und geben der Gesellschaft dann vielleicht doch auch was zurück, auch wenn es nicht das ist, was sie erwartet.
Ich kenne das Wort Freaks eher als eine Beleidigung. Also, dass man sagt, hey du Freak, also was machst du da? Und ich habe das Gefühl, sie bringen das irgendwie in einen positiven Zusammenhang.
Total. Also ich glaube, viele, viele Hörerinnen und Hörer werden das vielleicht auch spüren, oder? Wenn man jemanden findet, wo man merkt, okay, du bist genauso irgendwie eckig und kantig und irgendwie dieses innere, so ein regelmäßiges, gepflegtes Fuck-off an bestimmte gesellschaftliche Zustände auch zu geben. Also in einer Welt, in der wir immer mehr getrieben werden zu konsumieren, aber selber Produkte zu sein, in der wir 9-to-5-Jobs haben, wo wir funktionieren müssen. Und das kann einem Sicherheit geben, Routine, Struktur, da, gar keine Frage, das ist nicht alles nur negativ. Mhm. Aber sobald ich mich zum Beispiel in Hierarchien wiederfinde, da knirscht das manchmal schon. Ich hab viel gelernt, also das war früher, glaube ich, noch schwieriger. Aber da manchmal finde ich dann gerade Autoritäten, die sich nur weil sie ein Amt haben oder weil sie denken, das müsste jetzt so funktionieren, als Autorität wahrnehmen, dann muss ich innerlich ein bisschen schmunzeln oder finde es traurig, weil ich denke, hey, ein Argument wäre vielleicht an der Stelle besser gewesen, ja. Das sind alles so Aneckmomente, wo ich mich gerne mit anderen Freaks verbinde.
Und was passiert dann, wenn sie sich mit den anderen Freaks verbinden und in diesem Peng-Kollektiv verschiedene Aktionskunst betreiben? Was genau machen sie da?
Das ist bei jeder Aktion sehr unterschiedlich, weil ja, jeder Freak eben, jetzt bleiben wir dabei, sehr unterschiedlich ist. Aber, und wir sind eben nicht hierarchisch organisiert, wir sind dezentral organisiert und alle können da was einbringen, können eine Idee vorschlagen, die sie selbst besonders berührt oder eine Gelegenheit oder, also jemand schickt uns eine E-Mail und sagt, guck mal, da ist das nächste AfD-Treffen, das Geheime, geh doch dahin und wollt ihr nicht was machen? Das sind Tipps. Und die dritte Form ist, dass wir merken, ey, dieser Bereich in der Gesellschaft, da wird viel zu wenig geredet dafür, dass der so immens wichtig ist. Also als Beispiel würde ich die Geheimdienste nennen. Ja? Also wir haben alle Smartphones und nehmen uns auf und posten unsere Bilder. Und das wird tausendfach weiterverkauft an irgendwelche Werbetreibenden, die Fotos und Face Detection, also Gesichtserkennungsmaßnahmen und so. Und wir willigen da irgendwie alle ein. Und abgesaugt wird das dann von Geheimdiensten, die aber darüber hinaus, da könnte man jetzt sagen, ist ja nicht so gefährlich. Genauso kann man auch sagen, ich habe nichts zu sagen, deswegen brauchen wir keine Pressefreiheit. Ja, das ist dieselbe Denke, aber davon abgesehen unterwandern Geheimdienste auch Anwaltskanzleien und Journalistinnen. Und das sind die Fundamente unserer Gesellschaft. Ja, also das ist der Status quo. Und darüber wird aber, da gibt es Skandale, ja, gerade weil die oft auch Neonazis unterstützen oder selber welche sind. Aber dann werden die Leute befördert, bekommen mehr Geld. Es verändert sich nicht wirklich was, ja, also nicht grundlegend. Und das ist eine Schieflage, wo man merkt, boah, was, da müsste man doch mal was tun. Und dann forschen wir ein Jahr lang, ein halbes Jahr lang, je nachdem. Das haben wir bei der Waffenindustrie auch gemacht, da ist ganz anders gelagert das Problem. Aber erstmal zu verstehen, was ist da los. Also wie gesagt, tiefe Recherche, weil es angemessen ist, wir das selber so empfinden, oder eine Gelegenheit oder eine eigene Betroffenheit. Das sind so die drei Wege, warum wir was entwickeln.
Sie haben ja gerade jetzt auch schon die AfD angesprochen, nochmal zurück, um zur Torte zu kommen. Das war eine Aktion, die durchs Netz ging, viral wurde, hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Was ist da genau passiert?
Ja, das Schöne bei der Torte ist, also ich habe Beatrix von Storch eine Torte ins Gesicht geworfen, das nennen wir Torten, ja, ich bin dadurch Teil geworden der internationalen Tortenwerfer-Koalition sozusagen, La Patisserie Internationale, wie das heißt, und das ist eine dadaistische Bewegung, die hat auch ihre das hat sich weiterentwickelt beim Brexit, bei der Kampagne mit Milkshaking, also da geht man mit einem Milkshake-Becher in die Nähe eines Nazis und schüttet den versehentlich aus. Und dann sind die eben von oben bis unten besudelt und beschämt und alle können klatschen und lachen. Das ist eben auch wieder sehr zirkusnah, ne? Wir hatten eben von den Freaks gesprochen. Mhm. Das sind Momente des Aufatmens, des irgendwie Lachens. Und das Schöne an der Torte ist, da gibt es die Grundregel, meinte mal ein Tortenwerfer-Kollege auf der Subkonferenz der Tortenwerfer, das war auf dem hedonistischen Weltkongress, da hatten wir drüber uns ausgetauscht, fachlich, und der meinte, das Schöne ist, Media cannot resist. Also die Medien können bei Torten nicht widerstehen, alle berichten. Sobald man eine gut aufgenommene Torte macht, das ist einfach so ein Laurel Hardy, also so Dick und Doof Moment, das oder Charlie Chaplin, das mag man, das will man teilen und man kann einfach mal ein bisschen aufatmen.
Sie haben also der Frau von Storch eine Torte ins Gesicht geworfen, und in ihrem neuen Buch, Wenn die Hoffnung stirbt, geht's trotzdem weiter, schreiben Sie ja, aber mal eine grundsätzliche Frage: Hat sich dieser Tortenwurf gelohnt?
Die Frage, ich analysiere das dann ja total fachlich durch. Ich mache da ja den Kniff, dass ich Freude daran habe, so eine plumpe Aktion wie die Sahnetorte hoch analytisch, ja, demokratietheoretisch und mit der Militanzfrage auseinanderzuzupfen. es ist ein bisschen eine 1-zu-1-Situation. Ja? Und was auf welcher Seite ist, ja, das habe ich auseinandergezupft. Aber natürlich, die Neonazis inszenieren sich gern als Opfer. Also das, dieses Sandkastenkind-Moment, wenn man entweder sie schreien und hauen drauf und wenn man ihnen das wegnimmt, dann weinen die ganz laut, also immer in diesem Geschrei. Und was muss man dann machen als Gesellschaft? Naja, die Torte zu werfen ist erstmal nur eine Entblößung oder ist ein Moment eben des Diskursangebots. Ja, wie soll man mit Nazis reden? Gar nicht. Oder das ist das Angebot, wenn man es unbedingt tun soll, dann vielleicht mit Sahne. Das ist das, was ich mit der Aktion gemacht habe. Aber natürlich, also ein Kind im Sandkasten, was immer nur aggressiv ist und schreit und wenn man die Schippe wegnimmt, weint, die Schippe, die er vielleicht gerade dem anderen Kind geklaut hat, dann muss man es vielleicht dann doch umarmen, erstmal mit ihm reden, mit den Eltern reden. Und die Eltern sind in dem Fall das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, der Staat oder eben selbstorganisierte Strukturen, die den Leuten breitflächig, also strukturell unter die Arme greifen und weniger ja, Leid und Probleme in der Breite schaffen, dann haben Nazis auch weniger Chancen, sich zu verbreiten und stärker zu werden.
Herr Peters, welche Aktion haben Sie mit Peng geplant, die sich einfach nicht umsetzen ließen, bei denen Sie aufgegeben haben?
Bei der Waffenindustrie, da hatten wir einen Friedenspreis für die Waffenindustrie, allerdings im Namen der Waffenindustrie selbst organisiert. Also wir wollten die an der eigenen verlogenen Eitelkeit packen und hatten dann die Idee, dass wir während der Zeremonie 10.000 Fliegen im Raum, also Stubenfliegen rauslassen. Das haben wir dann geprobt. Wir haben dann irgendwie ein paar weniger Stubenfliegen, die Larven gekauft, die sind extrem günstig. Und sind dann in ein Bürogebäude von einem Kumpel gegangen, der hat gesagt, okay, unser leergeräumtes Büro dürft ihr dazu nutzen. Und die sind dann alle in den Raum rausgeflattert und das sah also faszinierend. Man hat diese Box und die kommen da alle rausgeschossen. Ich hatte das Gefühl, das war so ein Star Wars Moment, wie diese kleinen süßen Fliegen sagen und los, jetzt gehe ich in den Raum. Und blieben dann alle aber an der Decke kleben. Waren alle diese kleinen schwarzen Punkte gemütlich an der Decke am Rand und da war kein Summen und Brummen zu hören, weil
kein schöner Interesse, Anblick.
Ja, das hat, nee, naja, aber trotzdem hatte die Idee, dass wir da WaffenhändlerInnen hinterher im Raum haben und die sich dann alle auf deren Gesichter und Hände und so drauflegen. Wir haben da auch noch Wein in die Hand genommen und haben versucht, die damit zu locken. Das hat alles nicht funktioniert. Ja gut, da mussten wir die Fenster aufmachen und die da irgendwie rausscheuchen. Das war ziemlich aufwendig. Also das war einfach ganz praktisch, hat das nicht funktioniert. Das würde ich empfehlen. Wenn man das mit Fliegen machen will, empfehle ich eher, das vielleicht in einem Amazon-Serverraum zu machen. Ja,
vielen Dank für die Empfehlung. Bitte nicht nachmachen.
Wer weiß. Und die andere Situation, wo wir es abgebrochen haben aus ethischen Gründen, nicht aus technischen Gründen, da wollten wir, also wir haben aufgerufen zum Diebstahl. Wir haben gesagt, alle Produkte, die im nachvollziehbar ausbeuterisch sind, und haben wir 8 rausgepickt, die dürft ihr klauen, bezahlt auf unserer Webseite. Wir haben so einen angenehmen Webshop gemacht und das Geld, das wir dabei einnehmen, was die Supermärkte nicht bekommen, geben wir direkt an die Gewerkschaften im globalen Süden. Ja, also es war sozusagen eine kleine globale Robin Hood-Aktion, klaut im Supermarkt und bezahlt bei den Richtigen. Und damit wollten wir auf die Lieferketten und die internationale Ausbeutung aufmerksam machen. Und da gab es die Idee, im Laufe der Aktion dann eigene Supermarktkassiererinnen zu stellen. Also ich habe herausgefunden, dass es sehr, sehr einfach ist, da Leute reinzuschleusen. Man kann über so Zeitarbeitsfirmen mit wenigen Klicks an die Kasse landen vom Supermarkt. Und da dachten wir, dann tun wir da auch ein paar hin und rufen dazu auf, genau dort klauen zu gehen, weil die natürlich durchwinken und da nicht drauf achten. Aber eine Kollegin von mir hatte den wichtigen und guten Einwand und gesagt, nee, Moment mal, das wäre echt nicht cool für die anderen Supermarktarbeiterinnen, die dort arbeiten, weil denen fällt das am Ende auf die Füße, ja, also die haben sowieso genug zu strugglen, ja, vermutlich, sonst wären die vielleicht nicht in diesem Job ihnen gefällt es total gut und sind froh da und dann plötzlich passiert sowas und die werden mitverdächtigt. dann haben wir es abgeblasen, weil wir eben uns da doch lieber solidarisch mit den Supermarktmitarbeiterinnen zeigen wollten.
Das heißt, die Konsequenzen sind Ihnen eigentlich gar nicht auf den ersten Blick bewusst, sondern Sie müssen sich schon in Ihrem Kollektiv beraten miteinander, weil, wie Sie schon sagen, vielleicht sind da einige Existenzen davon bedroht und Sie sind daran schuld, was ja eigentlich gar nicht der Sinn der Sache ist. Also muss man da schon ordentlich auch Beratungsarbeit leisten innerhalb des Kollektivs, oder?
Unbedingt. Und uns ist ja auch, also wir lassen uns immer beraten von Anwältinnen, ausgiebig, beraten uns ethisch, moralisch, mit verschiedenen, mit Betroffenen. Also das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir haben eine Aktion gemacht, das war sehr schwierig. Da haben wir mit Betroffenen gesprochen und das ist aber ganz schön trotzdem nach hinten losgegangen. Da haben wir einen Pass fälschen lassen, muss ich sagen. Also wir haben ihn nicht selber gefälscht, das hat die Bundesdruckerei für uns gemacht, ohne es zu wissen. Mhm. Wir haben Gesichter gemorpht, in einen Pass reingegeben, also beim Bürgeramt abgegeben, zwei Gesichter in einem Bild. Und dann sagt das Gehirn, ich erkenne dich trotzdem, das bist du doch. Und der stückelt quasi den Rest, der da fehlt, dazu. Ja, das ist ein Automatismus, den unser Gehirn macht. Und das haben wir genutzt, um dann eben dieses Halb Federica Mogherini, die damalige EU-Kommissarin, und eine Person aus unserem Team, Sophie, zusammen zu morphen und beim Bürgeramt abzugeben. Und da hatten wir einen Pass mit beiden Gesichtern in einem Bild. Und nicht nur das, wir haben dann damit quasi ein bisschen Bambule gemacht und gesagt, wir werden jetzt Leute aus dem Bürgerkriegsland Libyen, weil da viel zu wenig hingeschaut wird, Kollegen, Künstlerkolleginnen werden wir nach Deutschland schleusen über diesen Pass, ja, über solche, genau solche Pässe, und wir sammeln eure Identitäten, macht doch alle mit, helft uns, Menschen nach Deutschland zu schmuggeln. Das war gut durchdacht, das hatte viele dramaturgische Elemente, das war irgendwie aufreibend und technisch beeindruckend. Das Ergebnis allerdings war ein repressives Gesetz. Also Seehofer hat danach, das könnt ihr noch nachlesen, die verkündet, ein neues Gesetz zu schreiben, wo er in der Pressemitteilung unsere Aktion, ohne sie zu nennen, haargenau beschreibt. Damit sowas nicht passieren kann, wollen die jetzt in allen Bürgerämtern die Fotos direkt aufnehmen. Also man darf nicht mehr das eigenes Bild mitbringen.
Das heißt, Horst Seehofer hat von eurer Aktion mitbekommen.
Ja, nicht nur der. Man sieht auch bei den Frontex-Files, die jetzt geleakt wurden oder rausgefragt wurden von verschiedenen NGOs und Herrn Böhmermann, da sieht man ganz viele Fotos von PowerPoint-Präsentationen mit unseren Bildern, mit uns, also da stehen wir auch namentlich drin. Mhm. Also da haben wir offensichtlich, meinten die Rechercheure da, diese Grenzbeamten ziemlich aufgescheucht und bis in Universitäten, ja, haben die unser Beispiel als Problem und als Loch sich Sicherheitslücke im Grenzschutz, also im Menschenverachtungssystem an der Grenze herangezogen. Ja. Also da haben wir uns eigentlich ins eigene Bein geschossen, beziehungsweise den Menschen, die fliehen wollen. Und wir hatten gehofft, dass es mehr Aufmerksamkeit schafft und dadurch vielleicht mehr Leute sich solidarisch zeigen, ja, und die eigene Position hinterfragen.
Wie geht's jetzt Ihnen zum Beispiel persönlich, wenn so eine wichtige Aktion, die eigentlich einen positiven Hintergrund hatte, dann schief läuft? Ist das,
ja,
dann
das
Enttäuschung
ist, das
pur?
Ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, das zu tragen. Also da muss man ja schon sagen, verdammt Hacke. Also am Anfang negiert man es und sagt, nein, nein, das sind wir doch nicht schuld. Und es ist ja nicht so, dass wir das alleine schuld sind. Es gab die EU-Direktive, die das auch verlangt hat, ja, dass das passiert, diese Verschärfung, die Seehofer umgesetzt hat. Wir waren halt nur ein willkommenes Beispiel, um zu sagen, so, jetzt machen wir es. Und haben das vielleicht beschleunigt. Also das ist dann enttäuschend, das macht mich auch gleichzeitig wütend und traurig, all die Gefühle kommen hoch. Aber was soll ich sagen? Ich glaube, dass eins der anderen Probleme, mit denen ich dann anfange, philosophisch mich abzulenken, ist, wie viel sollte man gegen Repression vorgehen? Wann lohnt es sich gegen Repression, gegen ein repressives System oder gegen Neonazis? Wann lohnt es sich, gegen die vorzugehen? Und die traurige Antwort ist eigentlich nie, individuell gesehen nie, nur als ganze Gesellschaft. Ja, und wer macht den ersten Schritt? Und wann muss man genau abwägen? Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, Schutzehen. Also Menschen zu heiraten, damit die eben nicht abgeschoben werden in den afghanischen Bürgerkrieg oder den Krieg dort. Das machen viele. Das war in den 80er Jahren, war das weit verbreitet. Da hat man eben geheiratet. Übrigens funktioniert es besser, wenn man homosexuell heiratet. Da haben die Ämter immer noch traditionell Angst davor, einen zu überprüfen. Aber es ist viel Arbeit. Man muss dann sich organisieren, die Personen gut kennenlernen, die Familien gut kennenlernen. Und dafür eine Kampagne zu machen, Lohnt sich das? Oder wird das da nur, oder jetzt mit im Radio drüber zu reden, wird es dann nur die Repression darauf verschärfen, wenn man die ganzen Techniken offenlegt und so? Oder ist das, also das ist immer eine Abwägung, wo man dann vielleicht sagen muss, na gut, das machen wir lieber im Untergrund, die Solidarität können wir noch nicht offen leben, das wird mehr ja, negative Folgen für Betroffene bedeuten. Und diese Abwägung versuchen wir immer gut zu machen, aber in dem Fall, ja, war es irgendwie, haben wir es nicht gut gemacht.
Sie sind jetzt Mitte 30, also Mitte der 80er geboren. Was hat Sie politisiert?
Das ist eine Frage, die ich mir selber immer wieder gestellt habe. Denn ich glaube, es sind nicht nur die großen Bewegungen, also weiß ich nicht, dass man von Tschernobyl gehört hat. Die verschiedenen ja, G8-Proteste waren für mich auf jeden Fall auch bedeutend. Die ganze Punk-Bewegung, also diese Wut und Fuck off, ich habe damals viel Punkrock gehört und da wurde von Revolution gesungen und übrigens viel weniger als heute. Also zu sagen, wir müssen dieses Schweinesystem stürzen, das ist was, das höre ich nicht mehr. Weder in der Popmusik noch irgendwo anders. Wobei ich völlig dahinter stehen würde, zu sagen, sozial-ökologische Ungerechtigkeit, vielleicht ist das etwas intellektueller ausgedrückt, die müssen wir stürzen und die ist aber tief eingeprägt in diesem wachstumsabhängigen System und so. Oder diesem schändlichen Eigentumsbegriff, der bedeutet alles, was man besitzt. Erstmal darf man unendlich viel besitzen und man darf es auch zerstören. Ich glaube, das ist nicht gut. Ja, und dieses System sollte man unbedingt stürzen und dagegen ankämpfen, um für etwas Schöneres zu kämpfen. Ja, aber was war das eigentlich, was mich dazu gebracht hat, dann in so einen Kampf zu gehen? Ich glaube, das ist eine Mischung aus sehr viel Glück, also das Privileg, dass ich studieren durfte, dass ich immer genug zu essen hatte, dass ich mir auch vermittelt wurde, du darfst deine Stimme erheben, es ist interessant, was du sagst. Und das bekommen ja weiße Männer viel mehr gesagt als, sage ich mal, jemand, der keinen deutschen Pass hat, vielleicht in einem Asylheim hier landet oder auch in einer Familie lebt, wo es nicht so eine Unterstützung gibt. Ja, also die heißen dann Schlüsselkinder oder Brennpunktfamilien, wie auch immer. Das sind alles Versuche zu beschreiben. Wir haben verschiedene Chancen im Leben und ich hatte viele und das hat was mit Strukturen zu tun.
Aber was hat Sie denn motiviert? Also war das Ihre Familie? Waren das irgendwelche Umstände oder waren das Freunde, die Sie da mitgenommen haben? Weil es gibt ja sehr, sehr viele privilegierte Europäer, die trotzdem, ich sag mal, sich jetzt nicht sozial engagieren und eher das Standard
ja, definitiv.
Leben führen.
Ich kann es Ihnen nicht wirklich beantworten. Dazu bin ich nicht allwissend genug. Ich hatte einen relativ konservativ, so liberal-konservativen Vater, der hat gern die FAZ gelesen, ne, mit dem linken Feuilleton und der rechten ökonomischen Teil. Und der hat mich herausgefordert, würde ich sagen. Mit dem habe ich mich viel gestritten und da war aber auch Liebe zu spüren. Also das war jetzt nicht so falsch, glaube ich. Ich hatte jetzt keine total linken Eltern. Das gibt's ja auch oft, dass man dann irgendwie mit denen auf Friedensdemos geht und so. Das hatte ich alles nicht. Und Ihre Frage, die kann ich deswegen auch nicht beantworten, weil ich mich dann manchmal auch frage. Also ich hatte einzelne Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, boah, mir geht's gut, den anderen nicht. Das waren Menschen, meine Freunde, mit denen ich abgehangen habe als Kind, die haben alle eben in so einem Sozialheim gewohnt. Da gab's teilweise auch Alkoholismus und da gab's keinen Urlaub wie bei mir und die mussten hier dann zu Hause bleiben, als ich weg war. Das waren Momente, wo ich eine tiefe Ungerechtigkeit, also durch Empathie, durch eigentlich der Liebe zu meinen Freunden empfunden habe, mich selbst zerrissen gefühlt habe. Und dann war ich mit 16, habe ich eine Weile in Indien gewohnt. Da habe ich natürlich noch viel mehr meine Hautfarbe auch gespürt. Das waren so Momente, die waren einschneidend, denke ich. Aber warum manche das haben und manche nicht, das kann, also ich frage mich auch, wieso nicht viel mehr Menschen sich für Gerechtigkeit einsetzen, die sie selber vielleicht erleben, aber andere nicht.
Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, es ist bis heute für mich kaum zu ertragen, dass ich Glück habe und andere nicht. Das ist so ein starker Satz und der bewegt.
Ja, es ist auch so. Also ich bin immer wieder wütend. Ja, ich hatte einen Mitbewohner, der hatte keinen deutschen Pass, den mussten wir immer wieder verstecken, bei uns in der Wohnung auch. Und diese Angst, ja, der wurde dann irgendwann kontrolliert und hatte 100 Euro in der Tasche. Die Polizei hat die 100 Euro mitgenommen, weil die gesagt haben, wir müssen erstmal kontrollieren, ob sie die haben dürfen. Sie dürfen ja als Geduldeter in Deutschland nur 300 Euro im Monat haben. Wir checken das jetzt mal. Dabei, also solche Momente sind so, abartig, ja, dass die Gesetze das ermöglichen. Und der hat natürlich keine Chance, dann dagegen vorzugehen, weil was soll der machen? Sich Anwälte holen? Wie denn? Ja? Und das sind so Momente, ja, die lassen mich immer wieder innerlich aufschreien und ich tue alles, um nicht zu verzweifeln. Und das, ja, das findet sich dann in meiner Arbeit wieder.
Sind Sie denn auch dankbar dafür, wie Sie aufgewachsen sind?
Unheimlich. Also das sage ich ja. Ich bin, es ist wie ein, also dass ich überhaupt das machen darf, was ich mache, ist ja ein Segen. Ich würde auch niemandem vorwerfen, hey, warum tust du nicht genug? Ich frage mich, ja, ich frage mich, wieso Menschen, denen es eigentlich gut geht, die gesättigt sind, die ja ein routiniertes, gutes Leben haben, nicht mehr machen. Und zwar nicht, damit meine ich nicht Spenden an das Pen-Kollektiv oder irgendwie an Greenpeace oder so, sondern ich meine damit, wirklich in die Aktion zu gehen und ja, zu versuchen, die Welt besser zu verstehen, zu analysieren und dann auch die zu unterwandern, aufzubrechen. Das frage ich mich. Aber ich verstehe auch, dass ganz viele Menschen die Kapazitäten nicht haben. Also ich glaube, muss man sich auch leisten können.
Sie engagieren sich ja auch noch bei der Seebrücke Berlin, die Flüchtlingsorganisationen unterstützt, die im Mittelmeer Menschen rettet. Ist das ein anderer Jean Peters als der, der Aktionskunst macht?
Gott, ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich bin immer derselbe. Und ja, diese Aktion von der Seebrücke, die ist entstanden tatsächlich. Da hatten wir, hat mich jemand, das war an dem Tag, an dem die Mission Lifeline war das, glaube ich, mit ihrem Schiff vor Italien stand und nicht rein durfte. Und das war so eine neue Qualität der Seenotrettungskriminalisierung. Ja? Also plötzlich sagte Italien, nee, ihr dürft die in Seenot geratenen Menschen nicht an Land bringen. Und da haben viele in Deutschland gemerkt, boah, das geht jetzt gar nicht. Und wir haben dann in 3 Tagen uns zusammengetan und getrommelt, alle möglichen Menschen, die sich da was überlegen wollen. Und ein Quatschvideo gemacht im Namen von Horst Seehofer, Seebrücke des Bundes. Das wurde immer wieder bei YouTube zensiert und runtergenommen. Man findet es, glaube ich, immer noch. Irgendwer lädt das immer wieder hoch. Also Seebrücke des Bundes heißt es dann. Und da werben wir damit, dass man, dass Deutschland in Zukunft bis 2019 war das damals, also in den kommenden 2 Jahren, alle Menschen, die in Seenot geraten, in Deutschland aufnehmen werden, bis Europa sich geeinigt hat. Ja, das war sozusagen eine humanistische Initiative von Horst Seehofer, die er so niemals machen würde. Und dann ist daraus aber parallel, haben wir auch gesagt, macht wirklich eine Demo, organisiert euch in eurer Stadt, in eurem Dorf. Und das war dann die Seebrücke selber, so nannten wir die Organisation. Und die ist dann zu einer internationalen Bewegung geworden. Mittlerweile haben über 300 Städte und soweit ich weiß, sind das über 300, die sich offen als sicherer Hafen bezeichnen. Also die sagen, wir würden gerne Menschen aus Seenot und aus Kriegsgebieten hier aufnehmen. Wir haben Platz, wir flehen Horst Seehofer an, dass er uns Menschen schickt. Und der sieht natürlich jetzt richtig doof aus, weil der es immer wieder verbietet und sagt, nein, machen wir nicht. Ja, also das ist eine Boshaftigkeit, die nicht zu überbieten ist. Und ich habe da am Anfang die ersten 3 Monate mich engagiert und dann bin ich da raus. Ich habe das mit vielen anderen übrigens. Ne? Ich bin da immer nur ein Mosaikstein und wir sind auch bei Peng ganz viele tolle Leute und ich bin da wirklich nur ein kleines Rädchen von vielen. Also da habe ich da 3 Monate gemacht und bin dann wieder raus, weil dieses langfristige Mobilizing ist nicht das, was ich gut kann. Das können andere besser.
Ihre Aktionen zielen ja auf Medienaufmerksamkeit, die sind politisch. Inwiefern sind denn solche politische Aktionen auch riskant?
Also erstmal ist alles, was man tut in der politischen Sphäre, ein Risiko, wenn man sich sozusagen öffentlich äußert, wenn man für irgendwie eine Sache kämpft, dann muss man damit rechnen, dass es jetzt Widerspruch gibt. Aber das war jetzt ein sehr sozusagen eine politische Antwort oder eine Politikerinnen-Antwort sogar. Ich glaube, das, was wir machen, ist uns, wenn ich eine Torte werfe und dann im AfD-Raum bin, wenn ich dann auch noch eine Hausdurchsuchung bekomme, weil die Polizei ja vielleicht ihre Muskeln flexen will und zeigen will, guck mal, wir haben dich auf dem Schirm. Mit anderen habe ich auch mal ein Atomkraftwerk besetzt, da ist man dann auch mal kurz in Gewahrsam und wird vom Militär rausgetragen. Das sind alles natürlich Adrenalinmomente und ich muss sagen, ich habe für mich gemerkt, dass ich gerne so, ich glaube, das nennt man psychologisch High Sensation Seeker auch teilweise bin. Also ich mag es, starke Gefühle zu empfinden, da gehen andere Bungee-Jumping machen. Ich bin erfüllter davon, wenn es der Gesellschaft auch noch was bringt. Das sind auch unvergessliche Momente, sowas. Wie viel Mut man dafür braucht, puh, also ich würde jetzt mal vielleicht auch ein bisschen PolitikerInnen Antwort geben, wie viel Mut braucht man dafür, da nichts zu tun? Also weil das, worauf wir gerade zulaufen, intellektuell bin ich da sehr, sehr pessimistisch. Ja? Also auch wenn ich im Herzen optimistisch bin.
Aber es kann ja auch mal körperlich gefährlich werden, muss man ja auch schon sagen.
Das klar, natürlich. Und also in dem Augenblick, wo man sich unter Nazis mischt und die einen dann erwürgen wollen, da haben wir in dem Fall auch gut nachgedacht und einen Hotelier mitgeschickt, der gesagt hat, die Polizei ist gerufen. Nach dem Tortenwurf war das. Ja, also ich glaube.
Aber Sie können mir doch nicht wirklich sagen, dass Sie mit Morddrohungen total lässig locker umgehen. Ich meine, das hinterlässt Spuren. Nein.
Klar, also das Mailpostfach ist ja nicht so das Problem. Der Briefkasten, der wäre ein Problem, weil dann würden die zeigen, wir wissen, wo du wohnst.
Mm, und meine das Adresse wissen sie ist ja aber gesperrt. Nicht.
Das wissen sie nicht. Okay, ich habe meine Adresse sperren lassen, das kann man machen. Die Behörden geben die ja nicht weiter. Da muss schon die Polizei selber die weitergeben, was sie leider auch manchmal macht an Neonazis. Aber ich selber darf ja weiter arbeiten, darf hier Interviews geben. Ich bin nicht so arg gefährdet und ich organisiere mich. Ich schütze mich mit Freundinnen und Freunden und ich achte drauf, dass mir nichts passiert. Am Ende, wissen Sie, wir sind in Deutschland. Wenn man sich hier für Geflüchtete einsetzt oder für Menschenrechte, dann bekommt man eigentlich fast immer Morddrohungen.
Sie sagen ja, es geht Ihnen gut und Sie machen sich eher Sorgen um andere, machen auf Missstände aufmerksam. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich Krisen in Zukunft häufen werden, die ist ja hoch. Vor welchen haben Sie am meisten Angst?
Ich glaube, die multiplen Krisen, also das darf man nicht unabhängig voneinander sehen. Es gibt die Hungerkrisen in der Sahelzone, weltweit werden immer mehr Menschen hungern, denke ich. Es gibt natürlich die Klimakrise, die schwebt über allem. Es gibt aber auch die kulturellen Krisen, ja, also diese Vereinzelung, dass Leute jetzt irgendwie immer mehr zu Preppern werden, das heißt für die dann Waffen kaufen. Man könnte ja auch ein Prepper sein, der sagt, okay, in Zukunft wird es nicht mehr so rosig, ich wappne mich, indem ich Solidarität übe, indem ich mich in Konsensentscheidungen, Kollektivgründungen und sowas übe, indem ich lerne, meine E-Mails zu verschlüsseln und Verstecke zu schaffen, wo ich Menschen dann unterbringen kann, die vielleicht geflohen sind und vor staatlichen Eingriffen schützen kann. Also das wäre eine Form von Preppertum, die mir viel mehr gefallen würde. Aber ja, ich glaube, ich hoffe, dass wir in neue Systeme irgendwann durchbrechen können und wir nicht von einer demokratischen Kapitalismus in einen kapitalistischen Faschismus sozusagen reinrutschen, sondern dass wir noch irgendwie Bogen kriegen. Das weiß man immer hinterher erst.
Vielleicht können Sie noch verraten zum Schluss, was die nächste Aktion ist von Peng?
Nee, das ist immer geheim. Das verraten wir nicht. Ich kann nur sagen, ich momentan arbeite an nichts, aber ich weiß, dass andere beim Kollektiv an was arbeiten und ja, da können die drauf gespannt sein.
Herr Peters, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr schön.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musikauswahl kommt von Moritz Helius. Ich bin Viktoria Merkulova und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.